über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebeker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebeker on Air.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Störtebeker on Air, dem Podcast rund um die Störtebeker Brauspezialitäten. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass wir heute einen ganz besonderen Ehrengast haben dürfen. Wir machen das ja mittlerweile seit über einem Jahr hier und heute ist er erstmalig und er hat schon versprochen, nicht letztmalig zu Gast. Das ist unser Gründer und Inhaber Jürgen Nordmann. Hallo Jürgen.
Ja, Dennis, hallo. Freue mich, dass ich auch mal das Mikrofon hier bedienen darf und ja, hoffe, dass wir hier informativ was hinbekommen.
Da bin ich mir doch absolut sicher, denn die Hörer und Hörerinnen werden es schon in der Überschrift in der Podcast-Folge gelesen haben. Das Thema ist heute 125 Jahre Standort. Das heißt, wir beide sitzen ja gerade hier in Stralsund in der Störtebeker Braumanufaktur und das Ganze hier am Standort ging, wenn man jetzt mal schnell zurückrechnet, 1899 los.
Ja. Es ist immer schwierig, dort auch in einem VEB-Betrieb genau so zu erkennen, wann so die Gründung war. Aber klar ist, und da gibt es hier Unterlagen und bautechnische Unterlagen, schöne alte Zeichnungen von unseren Gebäuden, dass man hier so in den 1890er Jahren anfing, diesen Bau zu planen und 1899 dann eben aus der Stadt hierher kam, weil hier diese Brunnen waren, die notwendig sind, um sehr gutes Bier zu brauen. Und das war der Beweggrund, aus der Stadt zu gehen. Oft war dort das Wasser hoch belastet und das Bier dadurch auch nicht von der Qualität. Und man setzte sich durch. Es gab noch 5, 6 andere Brauereien in der Stadt. Und die Stralsunder Vereinsbrauerei war dann die erste, die diesen Industrialisierungseffekt, der zu dem Zeitpunkt auch gerade vonstatten lief, dass man den mitgemacht hat und aus so einem handwerklichen Brauen rein ins Industriebrauen ging.
1899, was sieht man jetzt hier am Standort noch? Also wenn wir viele Hörer hören, die schon hier waren, vielleicht auch manche, die noch nicht da waren, wenn die jetzt das nächste Mal kommen, wo am Standort hier erkenne ich noch 1899?
Ja, das finde ich bemerkenswert hier am Standort. Sonst eigentlich nur an einem Marktplatz, wo man auch so Zeitepochen, Jahrhundertepochen sieht. Und hier ist tatsächlich so, dass das alte Gebäude, ein klassisches Brauereigebäude, tatsächlich dort erbaut worden ist. Und hat dort die Architektur so gewählt, dass man unten im Keller diesen Lagerkeller hatte. Dann auf der Ebene Erdgeschoss war denn so eben Teile des Zuthauses, aber so die Filtration. Und im ersten OG war so diese anderen Bereiche der Zuthäuser. Und ganz oben im vierten OG, dort wo jetzt auch so ein Eventzentrum ist, da hat man dann auch die Schroterei gehabt und hat auch Malz dort angenommen. Somit ist das ein ganz klassischer Aufbau einer Brauerei und dieses Gebäude ist noch voll funktionsfähig, wird jetzt aber ist umgewidmet worden und jetzt produziert man nicht, sondern man trinkt und feiert in den Mäuern. Aber dieses Gemäuer kann Geschichten erzählen und über 100 Jahre war es tatsächlich ein Produktionsgebäude und jetzt mittlerweile schon ab dem Jahr 1999 haben wir denn dort das umgewidmet als Eventzentrum und seitdem wird in dem Gebäude gefeiert.
Also gefeiert wurde sicherlich früher auch schon. Wenn ich immer mal Geschichten höre von, wenn ich Brauerkollegen treffe, also ich glaube, die Brauer und Melzer, die können gut arbeiten, die können aber auch gut feiern. Und apropos feiern, wie war das denn damals? Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag, als du das erste Mal hier auf den Hof gekommen bist? Wann war das?
Oh, bei uns war es so, im Februar 1990 fuhr unser Vater, dort war ja noch so die DDR am Bestehen, fuhr unser Vater dann hier nach Vorpommern, nach Rügen und wir trafen dann so in der Familie die Entscheidung, dass wir hier dort ein Unternehmen gründen wollten und das war aber erst einen Getränkefachgroßhandel Und der ist 1990 dann in Sampten schon im April vor der Wende auch schon umgesetzt worden. Und ich kann mich daran erinnern, es war so schwer, eigentlich Kommunikation nach Wildeshausen aufzubauen. Und jedes Mal, wenn ein Gespräch angemeldet worden ist, kriegte man dann 8 Stunden später dieses Gespräch und die Möglichkeit, Bestellungen nach Wildeshausen zu geben. Mhm. Die mussten dann auch kommissioniert werden und beladen werden. Und dann musste abends dann auch noch das Auto hierher. Und wenn dieses Auto, der LKW, dann am nächsten Morgen hier nach Rügen kam, stand schon immer Trabis mit Anhängern vor der Tür und jeder holte eine Palette ab. Somit konnten wir nie dort Kunden beliefern, sondern es wurde schon alles so aus der Halle auf Anhänger mit Trabis da bestückt und somit dort ist es, bis wir so Touren aufbauen konnten und tatsächlich auch den stationären Handel dann auch beliefern konnten. Und da merken wir aber auch so im Herbst, dass es hier im Osten auch dann außerhalb der Saison dunkel, nass und windig ist. Mhm. Und dann hatten wir die Chance von Rügen hier nach Stralsund zu gucken und wir interessierten uns für die Stralsunder Brauerei und wollten da mal sprechen, ob man da die Chance hatte, dort eben eine Gemeinschaft, eine Zusammenarbeit herzustellen. Aber das war damals nicht möglich, weil dort noch die ganz großen Brauereien dort in Verhandlung standen und man die Vorstellung hatte, man wird so im großen Spiel mit dabei sein. Somit gelang es uns nicht, 1990 mit der Stralsunder Brauerei dort ins Geschäft zu kommen.
Okay, also der erste Versuch hat nicht geklappt, aber 1991, da hat's ja dann geklappt. Das heißt, die Verhandlungen sind gescheitert mit den großen Brauereien und dann war man gesprächsbereit oder wie muss ich mir das vorstellen?
So die Treuhand war ja immer vorgeschaltet vor der Brauerei und wir hatten dann auch tatsächlich schon Kontakte hier in die Stralsunder Brauerei, dass einige da das hätten gern gesehen, wenn wir dort so als Eigentümer eventuell dort so auftreten. Somit war dann mehr ein gemeinschaftliches Verhandeln und tatsächlich im Juni 1991 ist es uns gelungen, dort bei der Treuhand die Brauerei kaufen zu können. Etwas noch so mit aufschiebender Wirkung, weil wir waren sehr überrascht, nachdem 1-2 Tage später dann der Kauf in der Zeitung stand, war es denn leider auch so, dass so viele Lieferanten dachten, Mensch, wenn er jetzt ein neuer Eigentümer ist, dann können wir mal unsere Geldforderung auch geltend machen. Und als wir dann diese Geldforderung, die nicht in den Büchern der Treuhand aufgeführt waren, wir dann mit diesen Forderungen konfrontiert worden sind, dann wurde uns auch wieder schwindelig und wir mussten den Familienbeirat nochmal dort sprechen lassen oder wir mussten uns dort nochmal, wir mussten nochmal zusammenkommen, um so zu überlegen, du machst das jetzt unter den Rahmenbedingungen auch noch Sinn und somit war es auch beim zweiten Mal nicht das einfachste Unterfangen, hier endlich anzukommen.
Aber du bist dann angekommen. Also beim zweiten Versuch hat es dann geklappt und so hatte ich nämlich die Geschichte auch in Erinnerung, dass du quasi bei deinem ersten offiziellen Tag hier, dass dann die Lieferanten auch nochmal die Hand alle aufgehalten haben und dass sich dann der Kaufpreis eben nochmal verdoppelt hat quasi.
Ja, es ist so wichtig, wenn man so viele Forderungen dort auf dem Tisch hat, denen man auch so zu entsprechen hat, dann muss man auf der anderen Seite noch eine etwas höhere Erwartungshaltung haben. Und das war Gott sei Dank so, dass wir uns dort so ein bisschen verliebt haben in den Stralsunder Mineralbrunnen. Da sind wir tatsächlich auch wieder in die Historie reingegangen und da zeigte uns, Mensch, die sind da tatsächlich 1899 aus der Stadt rausgegangen, weil die Brunnen so interessant sind. Und als wir uns mit diesen Brunnen auseinandergesetzt haben, haben wir gesagt, Mensch, eigentlich ist das nicht nur Brauerei. Ja. Wir haben hier eine Brauerei und einen Mineralbrunnen. Und aus dem Grunde machen wir das, weil man kann ja eigentlich dann auch so das Doppelte zu zahlen haben.
Das heißt, wie knapp war es vielleicht auch mal davor, dass das jetzt hier eigentlich nur Mineralwasser wäre, dass du irgendwann gesagt hast, ach komm, das mit dem Bier, die haben hier so gutes Wasser, wir machen nur Mineralwasser und Schorlen.
Ja.
Gab es die Überlegung mal?
In jedem Fall. Und ich muss auch sagen, das, was wir alles erst gemacht haben in den ersten 5 Jahren, war so, so schnell wie möglich rausgehen aus der alten Struktur, weil die sehr energiefressend war. Viel zu viel Wasser, viel zu viel Strom, viel zu viel Ineffizienz. Und somit ging es auch los, dass wir dann schon 1992 die Brunnenanerkennung bekommen haben. Hat dann noch so 1 Jahr gedauert. Und als wir die Brunnenanerkennung bekommen hatten und dann auch so einer der 170 Mineralbrunnen in Deutschland dann auch so ausloben konnten, hatten wir uns da vieles versprochen. Aber ich muss auch sagen, der hiesige Mineralbrunnen Glashäger, der dort auch eine wahnsinnige Historie hatte, war auch immer ein sehr schwerer Wettbewerber. Aber wir haben uns in den ersten 5 Jahren hier am Standort extrem mit dem Mineralbrunnen auseinandergesetzt und haben dann auch nur noch Fassbier, Stralsunder Fassbier, so in die Gastronomie dort distribuiert und gar nicht mehr das Flaschenbier aufrechterhalten können. Mhm.
Das heißt, die Leute, wenn ich heute mit denen mitspreche, sagen, boah, ich kenne Störtebeker seit 5 Jahren, ich kenne es seit 10 Jahren, vielleicht auch seit 15 Jahren. Aber wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, oh, ich bin damals in der DDR groß geworden, die haben ja nichts Gutes über das Stralsunder Bier zu erzählen. Und dann hört man oft und sagt, naja, während DDR-Zeiten, also das Wenige, was es an guten Rohstoffen gab, das ging erstmal nach Berlin. Was übrig war, ging nach Rostock. Und falls irgendwas übrig war, dann kam das hier nach Stralsund. Also zu DDR-Zeiten, da hat man den Stralsundern hier mit ihrem Bier schon was Hartes abverlangt. Inwieweit schwang das dann auch mit, auch bei dir im Freundes- und Bekanntenkreis, wo die gehört haben, der Jürgen aus Wildeshausen hat jetzt die Stralsunder Brauerei gekauft, haben die erstmal hier mit dem Zeigefinger an die Stirn getippt oder wie war auch im Freundes- und Bekanntenkreis damals das Feedback, wo die gehört haben, der Jürgen hat jetzt eine Stralsunder Brauerei gekauft?
Ja, also wir sind ja gerade so mit dem Studium fertig geworden, so meine Brüder und in Wildeshausen. Im 20. Jahrhundert haben wir Getränke Nordmann 1908 gegründet und somit war es bei uns immer so, dass wir am Sonnabend mit unseren Großeltern in die Gastronomie gefahren sind und am Sonntag mit den Eltern. Jedes Mal wurden dort die Kunden besucht und dann haben wir uns auch, als wir dann größer wurden, auch darüber unterhalten, weshalb Geschäftsmodelle laufen und weshalb nicht. Und somit hatten wir, glaube ich, in der Familie schon eine hohe Kompetenz. Meine Mutter kam vom Landgasthof Hengsterholz dort in die Stadt Wildeshausen und unser Vater war dann auch schon in dritter Generation Getränkefachgutshändler. Die Brauerei, die Bremer Brauerei, Hemlinger, Hakebeck und Becks, war für uns immer unerreichbar. Und unsere Eltern hatten uns Gott sei Dank auch zu einer vernünftigen Schule geschickt, dass wir auch eine vernünftige Ausbildung bekamen. Und für uns war es eigentlich immer ein Traum, eigentlich auch Brauereiinhaber zu wehren, damit nicht nur der Getränkefachgutshandel, der exekutieren musste und das Bier dann auch tatsächlich in die Gastronomie reinzubringen hatte, sondern eigentlich hat man da so mit geliebäugelt, Mensch, wäre mal toll, wenn man die Perspektive hätte, auch eine Brauerei zu haben. Und dann kam natürlich auch die Grenzöffnung und wir sind gerade mit dem Studium fertig geworden. Mein Bruder hatte ausgesetzt und ich bin dann gerade fertig geworden. Und somit hatten wir so eine historische Chance, das hier zu machen. Und aber es war schon bedrückend, wie schwer es tatsächlich war, diese Historie und diese extrem verankerten Vorstellungen der einheimischen Stralsunder, scheiß Bier kannst du nicht trinken, dass wir das so 10 Jahre lang hier als Vorurteil hatten und wir, obwohl wir richtig auch mal locht haben und viel geleistet haben, wir trotzdem nicht ökonomisch erfolgreich wurden. Und das war schon auch eine Belastung, die wir damals gespürt haben. Und wenn dort auch dieser Druck entsteht, ist man auch bereit, sich nochmal neu aufzustellen. Und Gott sei Dank hat sich diese Bereitschaft dann bei uns auch ausgezahlt.
Gab es dann so einen Wendepunkt, wodurch ihr es dann geschafft habt, auch so die Stralsunder für euch zu gewinnen?
Ja, so zwei, drei Wendepunkte gab es. Einmal 1995, da haben wir gesagt, Mensch, wenn ihr da solche Vorurteile gegen unser neues Bier sozusagen, unsere neue Stralsunder Bier haben, nachdem wir dann auch investiert hatten, haben wir dann auch als nächstes sofort das Brauergasthaus zum alten Fritz hier in Stralsund im April 1995 gegründet und 1995 im Juli dann das Brauergasthaus zum alten Fritz in Greifswald. Und dann merken wir mit schönen Biergärten, oh, bei gutem Essen, mit einem schönen Halben in der Hand, wurde dann tatsächlich auch der nordische Genuss so langsam auch als eigene Qualität, als ein Lebensgefühl wahrgenommen. Und dann bekamen wir zumindest schon mal einen Teil der Selbstständigen, die hier waren, aber auch der Menschen, die dort nicht zu sehr in der Vergangenheit ihre Meinung und Feststellung dort getroffen haben, sondern die auch so etwas offen so die Welt gesehen haben und sich auf Neues eingelassen haben. Da merken wir, oh, da haben wir eine Chance und darauf können wir aufbauen.
Heutzutage ja, Stöddebäcker entdecke die Vielfalt. Wie muss ich mir das damals vorstellen, 1995? Wie viel Stralsunder Sorten gab es da?
Damals war man tatsächlich auch noch sehr belauernd so hin zum Wettbewerb ausgerichtet gewesen. Und da hatte eigentlich jede Brauerei ein Pilz und dann noch zwei Böcke, einmal den dunklen Bock im Herbst und so einen Frühlingsbock. Und das waren eigentlich so die drei Sorten, die man da im Sortiment hatte dort.
Wann hast du dann für dich entschieden, ich möchte auch noch was anderes trinken? Oder wie kam das zustande? Wo hast du dich da inspirieren lassen? Warst du im Urlaub, warst du in den USA? Wie kam das zustande, dass du von einem Pilz und zwei saisonalen Bieren auf Stand jetzt knapp 20 Brauspezialitäten gekommen bist?
Ja, da glaube ich, war es ganz gut, dass wir so vor 15, 16 Jahren entschieden hatten, dass so meine Brüder und ich, dass wir sagten, Mensch, lass uns doch mal so auch das, was wir hier im Westen und im Osten geschaffen haben, lass uns das eventuell auch noch mal zu den Personen hin orientieren. Und somit war dann die Entscheidung, dass wir als Stralsunder Brauerei nicht mehr dienend dem Getränkefachgutshandel so zur Verfügung standen und wir dann so preiswert dort auch Bier für den Getränkefachgutshandel herstellen sollten, sondern wir hatten dann die Möglichkeiten, dass wir dann so die eigene Geschäftspolitik nochmal definieren konnten. Und da haben wir gesagt, lass uns Stralsunder Brauerei, bleiben wir immer extrem verbunden hier am Standort mit der Belegschaft. Aber die Marke sollte dann Störtebäcker werden, weil Störtebäcker eine charaktervolle Persönlichkeit passte so zu Stralsund eigentlich wie die Faust aufs Auge. Und davon waren wir überzeugt. Und dann haben wir nochmal eine Kehrtwende gemacht und sind von Stralsunder Brauerei, von Stralsunder Bier, haben wir uns verändert zur Stöttebecker Braumanufaktur und zu den Stöttebecker Brauspezialitäten. Und diese Stöttebecker Brauspezialitäten, da war es tatsächlich auch so, wir haben mit Stralsunder gemerkt, wenn wahnsinnig gefestigte Vorurteile da sind, dass man dann nur wenig Chancen hat, Menschen zu überzeugen. Und somit war bei Störtebäcker von Anfang an der Gedanke der Schatzkiste, wenn wir sie mit einer Sorte nicht überzeugen können, weil man dann ja auch seine Entscheidung revidieren müsste, wenn man sagt, Mensch, für mich ist die Marke X die beste, und dann einen davon abzubringen, ist schwierig. Aber wenn man den 6 Biere zur Auswahl, zum Verkosten gibt in Form der Schatzkiste, dann wird immer eins dabei sein, was man eventuell selbst mag. Und besser ist, wenn wir nicht bestimmen, was der Konsument zu trinken hat, sondern wenn der Konsument uns sagt, aus unserem Sortiment findet er das und das Bier und da haben wir gemerkt, Mensch, das ist ja ein ganz anderer Weg-Zielansatz, der ist ja viel einfacher und wir sind da viel erfolgreicher mit. Lass uns den noch weiter beschreiten, weil der ist es, der uns eigentlich Erfolg bringt. Und dann weiß man auch, dass junge Menschen hier auch als Mitarbeiter eine schöne Perspektive haben. Und somit haben wir uns dort auf den Weg gemacht.
Rückblickend, wo würdest du oder wie wichtig würdest du einschätzen damals die Entwicklung und Einführung des Störtebeker Atlantic Ales? Denn das war zum Beispiel für mich damals noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt. Damals mit unserem Podcast gerade gestartet gehabt, hatten die ersten Folgen aufgenommen und dann sind meine Freunde Ferdi und Markus in Dortmund bei Getränke Rudert in den Markt gegangen und haben gesagt, Mensch, jetzt brauchen wir mal ein Bier, was wir noch nicht getrunken haben. Und dann kamen die wieder mit Störtebeker Atlantic Ale und keiner von uns kannte Störtebeker in NRW zu dem Zeitpunkt. Prima irgendwie Pils und Kölsch getrunken und guckten wir auf die Flasche drauf und da stand was von Aromahopfen und wir wussten gar nicht, was los ist. Dann haben wir gesagt, na komm, sieht lustig aus, die Flasche, ist ein Schiff drauf, das macht bestimmt Spaß. Und dann haben wir die Flasche aufgemacht und auf einmal roch der ganze Raum so nach Zitrus und Grapefruit. Und das war für uns 2013, muss es gewesen sein, war das der Moment, wo wir gesagt haben, okay, also Bier muss noch irgendwas anderes können, außer das, was wir schon kennen. Also das war für uns der Startpunkt. Anderthalb, zwei Jahre später haben wir dann unsere Biersommelier-Ausbildung gemacht und der Rest ist dokumentiert. Ist es für dich rückblickend auch noch so eine der Produkteinführungen, wo du sagst, oh, dass wir das mit dem Atlantic Ale gemacht haben, das war schon eine gute Sache.
Das in jedem Fall, weil das Atlantic Ale war auch noch so ein Game Changer. Also wir sind, glaube ich, sehr gut angefangen, hatten aber noch immer sehr stark auf Pilz, Schwarzbier, Bernsteinweizen gesetzt und Atlantic Ale 2012 war der Durchbruch, dass man junge Leute angesprochen hat, nicht mehr die Konservativen wie bei Pilz, Schwarzbier, Bernsteinweizen, das war unheimlich wichtig, dass man sich den jungen Biertrinkern hin orientiert hat, den Frauen auch. Frauen waren mit Pilz, Schwarzbier, Bernsteinweizen fast gar nicht zu erreichen. Und somit muss ich sagen, Atlantic Ale hat uns auch in dieses handwerkliche Brauen reingebracht, aber nicht in dem Sinne, dass es hin in die USA gerichtet ist, sondern Gemeinschaften. Handwerkliches Brown Craft Brewing ist auch Gemeinschaft und Atlantic Ale hat wahnsinnig dazu beigetragen, dass wir sehr gemeinschaftsorientiert geworden sind. Daraus entstanden die Deutsche Hobbybraumeisterschaft oder aber Sude mit anderen Brauereien und dann auch mal dort Verkostungen machen. Und da muss ich sagen, hat Atlantic Ale uns ganz viele neue Pfade geöffnet, die wir dann Gott sei Dank beschritten sind. Und somit haben wir auch eine junge Marke, eine Marke, die für Gemeinschaft, für Geselligkeit steht und die dort auch wahnsinnige Geschmacksprofile in unterschiedlichen Sorten auch bietet.
Und eine ganz schöne Sache noch dann zu dem Atlantic Ale alkoholfrei, als das nämlich dann rauskam. Mein Papa, schöne Grüße an dieser Stelle, wird auch gerade ganz aufgeregt zuhören und großer Fan vom Atlantic Ale. Und als das Atlantic Ale alkoholfrei rauskam, hatten wir bei uns in der Elfe die Pressepräsentation. Am Ende war noch ein Sechserträger über und dann habe ich die Kronkorken abgeschliffen, die Etiketten abgemacht, habe ihm das nach Hause geschickt, gesagt, Papa, stell das mal kalt und dann probierst du es mal. Und zu dem Zeitpunkt kannte er sich auch schon so ein bisschen dann aus mittlerweile und dann hat er es probiert und sagte, Dennis, da ist auch irgendwie dieser Citra-Hopfen drin, wie in meinem Atlantic Ale. Ich sage, ja, ist schon genau richtig. Ich sage, das ist die alkoholfreie Variante von deinem Lieblingsbier und er konnte es gar nicht glauben. Und also ich glaube auch mit der alkoholfreien Variante haben wir sehr vielen Leuten da draußen schon sehr viel Freude gemacht. Alkoholfreies Bier, da relativ früh und auch vor allem in dieser Breite mit einem Freibier, einem alkoholfreien Pilz, mit dem alkoholfreien Bernsteinweizen, dann mit dem alkoholfreien Atlantic Ale und da kommt ja auch noch weiteres. Da früh drauf gesetzt zu haben, war sicherlich auch kein Fehler, oder?
Aus diesem Muster von Atlantic Ale, dass man da sehr gut auch junge Leute und auch Frauen angesprochen hat, haben wir diesem Muster noch weiter entsprochen. Und Atlantic Ale alkoholfrei, muss ich auch sagen, war ja zum ersten Mal sehr technologieorientiert. Dort sind ja so auch sehr viele Veredelungsprozesse, um dieses Bier dahin zu bekommen. Und da haben auch unsere Brauer und auch unsere Forschung und Entwicklung hier hervorragende Arbeit geleistet. Und da hat man auch gemerkt, Mensch, wir sind keine Brauerei, die nur eine Malzsorte weltweit einkauft und eine Hopfensorte, sondern die auch keine Angst vor Komplexität hat. Mhm. Sowohl bei der Arbeit, bei den Gedanken, die man sich zuvor machen muss, um ein gutes Bier zu machen, und dann auch in der Prozessoptimierung, dass man es hier auch umsetzen kann. Und da muss ich sagen, zählt auch diese Gemeinschaft, denn auch viele Lieferanten, Zulieferer, sie waren alle mit dabei und haben sich auch extrem nochmal dafür eingesetzt, dass so dieses Bier, was auch untypisch für den deutschen Markt war, dann auch hier eine Chance bekommen hat. Und das war auch, ich glaube auch, das ist eine hervorragende Gemeinschaftsleistung gewesen. Und ich glaube auch, dass in 3 Jahren das Atlantic Ale alkoholfrei unsere bestgehendste Sorte im Sortiment sein wird. Und da muss ich sagen, das so nah an den Biergeschmack ranzubekommen, dass man nicht mehr Alkohol unbedingt benötigt, ist auch eine tolle Entwicklung, die die Branche jetzt eigentlich auch gerade macht, dass man sich so öffnet und mehr so Crossover hin zur Limonade mit alkoholfreien Bieren eigentlich auch hinbekommt.
Gibt es das manchmal ab und zu noch, sei es zum Feierabend oder morgens, wenn du zur Arbeit kommst, dass du hier auf dem Hof stehst und dich so umguckst und denkst so, haben wir schon ganz gut was geschafft, ne? Weil die Tanks, die Apfelhalle, das Sudhaus, also alles top aktuell, das kann man, glaube ich, mit damals 1991 nicht mehr vergleichen. Ist man da auch ein bisschen stolz drauf, was man hier in der Zeit, dass man sieht, so, okay, sind viele Jahre vergangen, aber wir haben auch verdammt viel geschaffen.
Das glaube ich schon, dass es so ist, aber wenn man auch noch mal Revue passieren lässt, einen VEB-Standort wieder so zu revitalisieren, dass man dort auch dieses Sortiment mit diesen Qualitäten hinbekommt, das ist schon nochmal eine Aufgabenstellung mehr, die man dazu verrichten hat, weil dieses 1990, da war ja wirklich ein Systemwandel. Es war ein Strukturwandel. Die ganze Branche wollte zu dem Zeitpunkt keine Ostprodukte mehr haben, sondern nur Westprodukte. Man ist bei Null angefangen. Ein Wertewandel. Hier die Menschen waren sehr stark eben produktionslastig. Es gab gar nicht die Dienstleistung, Außendienstmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter. Und was man hier in dem ersten Jahrzehnt leisten musste, um dort auch einen Kulturwandel hinzubekommen und so einen Wandlungsprozess. Wir haben uns aus dem Westen hin in diese Region hin zu orientieren, und auch die Mitarbeiter hatten sich eben zu einer neuen marktlichen Ausrichtung zu orientieren. Das ist schon ein Wandlungsprozess, der immense Herausforderungen und auch viel Energie und Schaffenskraft benötigt, um dann nachher auch als Ergebnis diese Produkte dann auch hinzubekommen.
Und ich glaube, der Wandel, der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ich glaube, auch in Stralsund bei den Bürgern ist das Bier definitiv angekommen. Also da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Also, Jürgen hat schon versprochen, wir werden auf jeden Fall Richtung Herbst. Das war jetzt so ein bisschen ja der Rückblick auf 125 Jahre. Ich weiß nicht, ob wir eine Vorschau auf die nächsten 125 Jahre schaffen, aber wir werden natürlich auch mal in die Glaskugel gucken, denn wer Jürgen kennt, der weiß, der ist gedanklich immer schon bei übermorgen, und das muss man, glaube ich, auch als Unternehmer in der Branche sein. Da muss man 2 Schritte weiterdenken. Und wir haben schon ausgemacht, wir werden im Herbst nochmal eine Sendung machen, dann zusammen mit deinem Sohn, denn die nächste Generation steht bereit. Jan Malte ist jetzt auch ins Unternehmen ja Vollzeit quasi mit eingestiegen, hat auch ganz tolle Ideen und Projekte und sowas alles. Und dann machen wir es im Herbst nochmal zusammen. Dann kannst du schon mal hören, was der Sohnemann noch vorhat.
Das ist gut. Also ich bedanke mich erstmal, hat Spaß gemacht. Und wenn so ein nettes Lächeln auf der gegenüberliegenden Tischseite ist, dann kriegt man auch so die Sätze schnell formulieren, muss ich sagen. Dankeschön.
An der Stelle auch nochmal der Hinweis, die Abo-Box zur Abenteuerreise ist natürlich ab sofort verfügbar. Das heißt, wenn ihr Jens, Elisa und mich auch im Herbst und im Frühjahr wieder sehen möchtet, ne, am 27.09. ist die erste Folge des Abo sofort, ab sofort auf stoerdebecker.com verfügbar. Also sichert euch das Abo. Es sind diesmal 6 Sendungen, also ne, eine mehr als in der letzten Staffel. Und alle Abonnenten kriegen noch ein Spezialpaket kostenlos on top. Alle Infos dazu auf stoerdebecker.com. Wir verlinken es euch hier auch nochmal und dann freuen wir uns schon auf die Abenteuerreise. Und zur Überbrückung kann ich nur empfehlen, kommt doch hier im Sommer einfach mal vorbei. Macht eine Brauereiführung, geht in den Brauereigasthof oder natürlich auch, ich nenne es immer, in das Stoerdebecker Wunderland, den Stoerdebecker Brauereimarkt, ne, wo man wirklich alles von A bis Z findet. Also kommt mit leerem Kofferraum, damit ihr ordentlich Platz habt, auch ein bisschen was mitzunehmen. Ich sage ganz, ganz vielen Dank, Jürgen. Ist nämlich auch, der Jürgen ist seit kurzem Präsident der Freien Brauer, da werden wir auch mal gucken. Vielleicht können wir mit Jürgen und mit Sebastian Priller da auch nochmal irgendwann während der Präsidentschaftszeit auch nochmal ein Interview machen, dann erfahrt ihr auch mal, was die Freien Brauer sind und was Stoerdebecker damit am Hut hat. Aber in diesem Sinne sind wir erstmal durch für heute. Ich sage vielen Dank, Jürgen.
Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal.
Okay.